Früher habe ich vom ersten Brief des heiligen Paulus an die Korinther nur den Anfang verstanden. Danach war nur Leere. Denn worum geht es? Heute, da das Wort Gottes meinen Blick auf mich selbst und meine Möglichkeiten in Anführungszeichen ruiniert hat, da es mir eine völlig andere Realität der Welt gezeigt hat als die, die mich früher umgeben hatte. Dabei schien es mir, dass die Zeit für diese geistige Welt noch nicht gekommen war, dass sie noch vor uns lag. Heute, da sie so nah ist, so real geworden ist, verstehe ich den heiligen Paulus hundertprozentig. Ich verstehe, worum es ihm geht. Die Korinther diskutieren über die Probleme mit der Auferstehung in der Kirche, wie der Körper beschaffen sein wird. Der heilige Paulus ist ein Weltmeister im Erklären. Was für eine törichte Frage! Auch das, was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Das ist logisch. Ich nehme Körner und sähe sie aus. Das Korn wird es danach so nicht mehr geben. Aus der Erde wächst eine völlig andere Realität, die in nichts an das Korn erinnert. Erst später, wenn die Ähre entsteht, werden wir staunen. Dort gibt es 30, 60, 100 Körner. Es vollzieht sich ein wundersamer Wandel. Der heilige Paulus erklärt dies wunderschön. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Jesus der Herr hat euch noch nicht auf die Ebene dieser letzten Auferstehung des neuen Körpers geführt, aber er hat euch auf die Ebene der geistigen Auferstehung gebracht. Ihr wacht auf und seht eure Welt aus einer völlig anderen Perspektive. Ihr könnt nicht Anschluss halten. Ihr nehmt nichts. Ihr werdet nicht Herr über das Ganze. Daher auch der Satz, was gesät wird, ist verweslich, was auferweckt wird, unverweslich. Das ist die geistige Dimension, von der heilige Paulus sagt, gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdischer Leib. Und jetzt hängt es davon ab, auf welchen Sämann du triffst. Wenn du auf einen weltlichen, sinnbezogenen Sämann triffst, wird er dir sagen, dass du Alkohol trinken sollst. Und so wirst du zum Alkoholiker. Überlässt er dich der Pornografie, wirst du zum Sexsüchtigen. Überlässt er dich der Drogensucht, wirst du zum Drogenabhängigen. Überlässt er dich dem Rauchen von Zigaretten, wirst du zum Raucher. Überlässt er dich dem Internet, wirst du abhängig von Fernsehen, Internet und tausend anderen Konsumgütern. Uns wurde eingeredet, dass Muskelaufbaumittel keine schädliche Wirkung haben. In Polen wurden sie auf clevere Weise legalisiert. Ich kenne schon die ersten Opfer der nächsten freigesetzten Sinnesebenen und all dieser Freiheitsanbeter. Es kommen erwachsene Menschen im besten Alter, aber sie sind Sklaven. Von außen sieht man es ihnen kaum an, aber ohne sein Präparat kann er nicht leben, so wie du ohne Zigarette. Eine unglaubliche Erscheinung. Wir werden von der Welt verschluckt, ständig gibt es neue Angebote für die Sinne. Der heilige Paulus streitet nicht ab, dass wir von Natur aus in einer Sinneswelt leben. Aber er sagt, dass sich die Sinne bändigen lassen, damit der geistige Leib zum Vorschein kommt. Die Sinne, das sind Augen, Nase, Ohren, Lippen und Finger. Also der Seh-, Hör-, Tast-, Geruchs- und Geschmackssinn. Er sagt daher, aber zuerst kommt nicht das Überirdische, zuerst kommt das Irdische. Ich kann all meine Schützlinge, alle Gläubigen, die in den ersten Priesterjahren mit mir zu tun hatten, nur um Verzeihung bitten. Ich war ein dröhnender Hohlkopf. Für die meisten von euch in diesen Jahren, und das waren Tausende, trage ich die Verantwortung. Ich war nicht fähig, das Überirdische aufzudecken und zu zeigen. Das, was anziehend ist und verändert. Wundert euch daher nicht, dass mich der Eifer für dein Hausherr auffrisst. Wie der heilige Paulus habe ich die Gnade erst erhalten, als ich schon lange Priester war. Ich hatte gehofft, besser zu sein als der heilige Augustinus, dass sich vor meinem 40. Lebensjahr etwas ereignen wird. Er hat gesagt, spät erst habe ich dich geliebt, Herr. Heute als alter Mann kann ich nur sagen, dass ich mich schäme. Es bleibt zu hoffen, dass der Herrgott diese Tage und Wochen, die er in seinem gnadenvollen Lebensplan noch für mich vorgesehen hat, besser ausnutzt, damit ich das Überirdische vertiefen und euch zu ihm hinführen kann. Der heilige Paulus fährt ganz logisch fort. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel. Das ist ein Vergleich zwischen Adam und Jesus. Wie der von der Erde irdisch war, so sind es auch wir seine Nachfahren. Wovon wir uns ernähren, wovon wir leben, welche Ansichten wir haben, sei es sinnlicher oder geistiger Art, so werden wir auch werden. Das ist unvermeidbar. Und es macht auch den Charakter dieses Kampfes verständlich, was ich euch in der Vormittagspredigt und gestern Abend gezeigt habe. Gott loswerden. Er soll aus dem öffentlichen Leben verschwinden, damit es kein Hindernis mehr gibt, um diese Dimension des irdischen Menschen umzusetzen. Wie wir nach dem Bild des Irdischen gestaltet wurden, so werden wir auch nach dem Bild des Himmlischen gestaltet werden. Ich danke dem Herrgott dafür, dass er uns durch unsere Botschaften so gut leitet. Er zeigt uns eine völlig andere geistige Dimension des Menschen. Es war so fern und ist doch zum Greifen nah. Als Rechtfertigung für den Glauben haben wir uns meist auf die Rentenzeit eingestellt. Aber niemand sagt uns, dass wir dann Enkel haben werden, also mehr zu tun, dass wir krank sein und dadurch weniger Kraft haben werden. Und von unseren Plänen bleibt nichts übrig. Jesus zeigt uns all diese Ebenen in dem heutigen Gleichnis. Du begibst dich auf den Weg der Sinne. Dann wird das Wort, selbst wenn du es hörst, absterben. Du begibst dich auf den Weg der Sinne, das heißt der Versuchungen der Welt, der Bereicherung. Wenn du das hast, fällt es dir leichter. Wenn du ein Auto hast, erledigst du alles schneller. Aber niemand sagt dir, dass du nach der Anschaffung des Autos viermal so viel Dinge zu erledigen haben wirst als vorher. Wenn du ein Handy hast, erledigst du alles leichter und schneller. Ja, aber dass du statt 10, 100 Dinge zu erledigen haben wirst, sagt dir niemand. Die irdischen Angelegenheiten nehmen unsere ganze Zeit in Anspruch, und es gibt keine Zeit dafür, in die Dimension des göttlichen Wortes zu gelangen. Ihr wisst von meinem geistigen Zusammenbruch und meiner Umkehr, worüber ich oft spreche, wenn ich aus dem Buch Ottavio Michelinis vorlese. Offenbarungen Jesu Christi an die Priester. Ich lese darin, glaubst du daran, dass ich im Wort gegenwärtig bin? Ich war überzeugt gewesen, dass ich mit meinen eigenen Worten spreche. Das war ein riesiger Schock für mich. Es war das erste große Erdbeben in meinem Inneren. Glaubst du daran, dass ich im Wort gegenwärtig bin? Wenn ich also das Evangelium lese, dann handle nicht ich, sondern Gott. Da ich von ihm gesalbt wurde, wirkt er, wenn ich sein Wort verkünde. Meine Sorge um den Stil, um die Rechtschreibung, um den Redefluss habe ich mittlerweile abgelegt. Vielleicht schmunzelt ihr manchmal, wenn ich etwas verdrehe, ein falsches Pronomen verwende oder etwas orthografisch nicht korrekt ist. Es mag euch vielleicht wundern, aber dieses Problem existiert für mich nicht. Denn hier geht es um mehr als nur den Stil. Hier ist das Wort Gottes. Er spricht hier. Er lässt etwas wachsen. Meine Hauptaufgabe ist es, dein Herz für das Wort zu öffnen, damit du beginnst nachzudenken. Ich erzähle euch heute von meinem inneren Kampf, als Jesus mir befahl, auf euch einzuwirken, euch zum Brandopfer zu bewegen. Er sagte damals, es wird eine neue Generation von Menschen auf der Welt entstehen, die in ein kontemplatives Leben vertieft sein werden. Und ich habe mich gefragt, wie er das anstellen will. Wie will er euch davon überzeugen, aktiv zu handeln und dabei ein kontemplatives Leben zu führen? Das gab es bisher nur in Klöstern. Aber Gott schafft das. Ihr wisst, dass er handelt. Er hat ganz klar gesagt, dass sich die alten Lebensformen überlebt haben. Die Klöster werden verschwinden. Dass er ein Team von Menschen schaffen wird, die auf der Welt ein kontemplatives Leben führen werden. Wir sind also bei einer weiteren Betrachtung zum Thema des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes. Heute Vormittag habe ich euch auf das Testament Jesu hingewiesen, in dem er zeigt, dass das Wesen des Menschen in der Erfüllung seines Willens besteht. Dass er alles in allem ist, dass sein Wille alles durchdringt, was ist. Die Welt unterliegt der Täuschung, die Macht zu besitzen, denn ich habe diese Täuschung zugelassen, um deren Hochmut bloßzulegen. Daher hat sich die Welt auch mit ihrem Vater verbunden, der den Namen Satan trägt. Er ist ein unsagbarer Lügner und wird zusammen mit ihr bis zum Ende der Zeit verdammt werden. Und ich habe mit einer fabelhaften Definition unserer Abhängigkeit von Gott, von seinem Willen, unseres Platzes in der Beziehung zu Gott geendet. Ein Wesen, das so schwach und gebrechlich wie der Mensch ist, muss der Herrschaft eines Stärkeren unterworfen sein, ohne dessen Fürsorge es nicht existieren kann und auf dessen Betreiben es die notwendigen Güter erhält. Deshalb kommt Gott uns schwachen Menschen mit einem Angebot entgegen. Dieses Angebot sind die Kirche, die Sakramente, die Sakramentalien. Dieses Angebot ist die Mutter Gottes, die Überantwortung an ihr unbeflecktes Herz. Ich zeige euch in den Predigten ständig gewisse Dimensionen, was mit der Kirche angestellt wurde, wie sie zerstört und aus ihrer Achse gebracht wurde, wie Gott aus der Kirche entfernt und stattdessen der Mensch eingeführt wurde, was mit den Sakramenten angestellt wurde, von denen viele bereits ausgelöscht wurden. Was mit den Sakramentalien gemacht und was mit der Mutter Gottes angestellt wurde, wie sie feierlich aus der Kirche entfernt wurde. Dahinter stehen ganze Mechanismen. Auf dass ihr die richtige Wahl trefft, sagt Jesus der Herr, damit ihr jenen bittet, der wirklich besitzt. Gott besitzt die Gnade und die Gaben, und er will uns helfen. Dass er überall und in allem ist. Alles, was du hast, ist sein. Wir sind einer weiteren Lüge erlegen. Erst nach Jahren werden wir diesen Mechanismus erkennen, so wie wir erst heute erkennen, was die Nazis und die Kommunisten getan haben. Und der nächste Betrug wird weitere Millionen in die Irre führen. Und die Versuchungen und Angebote Brüssels sind groß. Auch Gott bietet uns viel. Er gibt so viel Gutes. Niemand will jedoch glauben. Es wird gelacht. Alle strecken ihre Hände nach EU-Zuschüssen aus. Aber von 15 Bewerbern bekommt nur einer den Zuschlag. Die EU kann nicht alle unterstützen. Sie rauben nicht genug, um jedem 100.000 für den Ausbau seiner Firma zu geben. Sie müssen es also jemandem wegnehmen. um die Hoffnung zu schaffen, dass er etwas erreichen kann. Gott hält für uns so einen Zuschuss bereit. Er hat ein Angebot für uns. Wir benötigen dazu nur unseren Glauben, denn darin steckt sein ewiger Wille. Hört euch dieses Angebot an. Daher auch der Name dieser Botschaft, das Testament Jesu. Als ich diese Erde verließ, segnete ich sie und hinterließ auf ihr meine treuen Söhne. Das waren die 12 Apostel. Einer hatte sich bereits aufgehängt, nur einer behielt zunächst sein Vertrauen, Johannes. Der Rest lief in völliger Verwirrung durch Jerusalem und belastete sein Gewissen durch den Ausruf: Du Betrüger, du hast uns verraten. Das riefen die Apostel im Garten Gethsemane. Petrus hatte bereits Gnade erlangt. Noch vor dem Tod des Erlösers bereute er, aber es war zu spät. Er hatte nicht genug Mut, hinaus unter das Kreuz zu gehen. Von den vielen Aposteln war also nur einer ein Treffer, ein einziger voller Glaube. Das war das Kapital, das Gott zurückließ. Danach kam die Zeit der Gnade, die Sendung des Heiligen Geistes, der Petrus den Kopf zurechtrückte und auch Jakobus und Thomas. Diese Zeit der gnadenreichen Sendung des Heiligen Geistes wird von Gott sehr häufig wiederholt. In unserer menschlichen Realität gilt es nur, uns im Abendmahlsaal einzufinden und zu beten. Es soll eine Anstrengung sein. Ich habe euch das Prinzip der Quartember erklärt. In der Fastenzeit bereitete sich die Kirche 3 Tage lang vor, von Freitag auf Samstag wurde durchgehend gebetet. Die von der Gnade Gottes belegten Priester wurden unter solchen Bedingungen geweiht. Und heute? Ich habe gesagt, dass wir alle schwach sind. Aber es gibt den Abendmahlsaal, es gibt das Gebet und den Heiligen Geist. Jene schwachen Apostel werden später zum Segen der Welt werden. Der Herr sagt: Als ich diese Erde verließ, segnete ich sie und hinterließ auf ihr meine treuen Söhne. Sie haben mein Testament erhalten, um es allen Völkern zu verkünden. Meine Mutter, die ich Ihnen als Mutter aller Geschöpfe zurückgelassen habe, sollte über die Erfüllung meines Willens wachen. Das ist logisch. Im Hinblick auf das Herz, die Geburt, die Natur und die Vorbereitung durch Gott ist das logisch. Die heutigen Schriftgelehrten sind nicht fähig, das zu begreifen. In Polen wird daher alles getan, um die Mutter Gottes in einen Sack mit den Heiligen zu stecken. In Deutschland habe ich eine Diskussion darüber mitbekommen, dass die Mutter Gottes keine besondere Mission habe, dass sie ein normaler Mensch gewesen sei. Nichts davon, dass sie zusätzliche Eigenschaften besitze. Aber so eine Denkweise ist logisch, denn sie statten sich dann selbst mit zusätzlichen Illusionen und Deviationen aus und sagen von der Kanzel herab: Du sollst so vorgehen, denn ich bin ein Schriftgelehrter, vollgestopft mit Hochmut und weiß alles. Jene Schriftgelehrten mussten dies alles folglich beiseite drängen, damit es niemanden gibt, der den Willen Jesu kontrolliert. Ich bin gespannt, wann in Polen verkündet wird, dass es bei Pfarrer Natanek und seinen Leuten einen Gott aus 4 Wesen gäbe. Gott Vater, Gottes Sohn, den Heiligen Geist und die Mutter Gottes. Zum besseren Verständnis wiederhole ich daher diesen Satz. Sie haben mein Testament erhalten, um es allen Völkern zu verkünden. Meine Mutter, die ich Ihnen als Mutter aller Geschöpfe zurückgelassen habe, sollte über die Erfüllung meines Willens wachen. Wer den Predigtzyklus über die Mutter Gottes mitverfolgt hat, erinnert sich an das erste Kapitel, die Gottesmutter und unsere Mutter, die Mutter aller Geschöpfe, also auch der Chinesen, der Japaner, der Polen und so weiter, auch der Koreaner, die heute der Heiligen gedenken. Die Mutter aller Geschöpfe soll über das Testament Jesu, über die Erfüllung seines Willens wachen. Alles, was ich euch zurückgelassen habe, ist notwendig. Also die Kirche, die Sakramente, die Sakramentalien. Die ganze institutionelle Dimension der Kirche. Aber am meisten benötigt ihr meine Mutter, sagt Jesus. Am meisten benötigt ihr meine Mutter. Diesem Satz müssen wir uns zuwenden, wenn es um das Dogma der Vermittlerin aller Gnaden gehen wird. Alle Gnaden Gottes, die die Menschheit ungenutzt lässt, denn Gott hat in jeden Menschen Gnade investiert, verfallen nicht. Denn der Mensch ist nicht Besitzer der Gnade, sondern sie kehrt vom Privileg Gottes zur Mutter Gottes zurück. Und die Speicher der Mutter Gottes laufen über. Am kommenden Samstag möchte ich zumindest diese aus dem Speicher überlaufende Gnade auffangen, damit sie hier in der Einsiedelei über euch vergossen wird. Ich habe ihr Herz von meinem getrennt. Das ist wunderbar. Jesus, der Herr, spricht von dieser Vereinigung ihrer Herzen. 30 Jahre lang sind sie gemeinsam gegangen. Die Mutter Gottes verstand die Mission perfekt. Sie wusste von allem. Und nun, als Gott fortging, hätte er sie direkt in den Himmel mitnehmen können. Aber nein, ich habe sie von meinem Herzen getrennt und sie euch gegeben. Jetzt versteht ihr den Sinn dieses aufkommenden Feiertags der zwei Herzen, den wir nun schon zum vierten Mal begehen. Ihr versteht dieses Geschenk von Menschen, die meinem Herzen sehr nahe stehen. Schaut euch die Kassel von hinten an. Zwei sich überlappende Herzen, nebeneinander, diese große Einheit. Diese Haltung zur Mutter Gottes entspricht also nicht nur der Vorstellung von mir und den Menschen, die in die Mutter Gottes verliebt sind, sondern sind die Erfüllung des Willens unseres Herrn Jesus Christus. Er sagt ganz klar, ich habe ihr Herz von meinem getrennt, damit es mit euch mitleidet, damit es hier auf der Erde bei euch ist, damit ihr gemeinsam in diesem Herzen verborgen, auszieht und meinen Willen erfüllt. Ich habe mich von ihrem Nektar getrennt. In ihren Betrachtungen zum Rosenkranz spricht die Mutter Gottes davon, dass sie in ihrem Leben mehrere Trennungen von Jesus durchgemacht hat. Das erste Mal war das Wiederfinden im Tempel. Aber was sind schon 3 Tage der Suche? Später waren es 3 Jahre, als Jesus von zu Hause fortging. Sie ist nicht immer bei ihm gewesen. Und sie spricht davon, wie stark die Trennung in den letzten Stunden gewesen sei, was sich am Kreuz abspielte. Über die 4. Trennung sagt sie, wie sehr sie auf den Heiligen Geist gewartet habe. Damit ein vollständiges Erkennen, eine geistige Erleuchtung käme. Ich freue mich sehr über diese ganzen Prozesse, die Gott durch den Heiligen Geist in euch durchführt, wie ihr euch für das Wort öffnet, wie ihr die Realität mit anderen Augen seht, wie ihr die Verlogenheit begreift, wie ihr zu verstehen beginnt, dass die Kirche tatsächlich betrogen wird. Ich habe ihr Herz von meinem getrennt, damit es mit euch mitleidet. Ich habe mich von ihrem Nektar getrennt, damit ihr aus ihm schöpfen könnt. Ich habe euch daher gezeigt, mit wie vielen Kuriendokumenten ich angegriffen wurde, die von meinem Chef unterschrieben waren. Wenn mein Chef dort unterschrieben hat, ich würde die Mutter Gottes auf einen Sockel heben, dann war er wohl entweder krank oder jemand anderer hat es für ihn unterschrieben. Denn so kann man doch nicht auf die Dimension der Mutter Gottes blicken. Der Herr bietet uns an, dass wir aus diesem Herzen schöpfen sollen, und zwar reichlich. Man muss nicht alles verstehen, begreift ihr? Aber wenn es um den kommenden Samstag geht, kommt her und tretet ein. Es wird euer Schade nicht sein. Ihr vertraut den Journalisten und den Nachrichtensprechern, ihr vertraut den Zahlen der Banken und allen Prognosen und so weiter. Und was habt ihr davon? Eine Zeit lang halten sie euch bei der Stange, aber dann kommt ein Börsenkrach und die Millionen sind fort, die Dollars sind futsch. Bekommt ihr sie etwa wieder? Aber hier gibt es ein Angebot, bei dem ihr nichts zu bezahlen braucht und nichts zu verlieren habt. Ihr müsst nur daran glauben, dass ihr es bekommt, dass ihr reichlich aus diesem Herzen schöpfen könnt, dass dies das Testament und der Wille Gottes ist. Jesus, der Herr, erklärt dies vorzüglich. Ihr Herz verblieb im Besitz der Erde, damit alle, die in ihm Schutz suchen, Rettung finden. Ich habe für euch einen Schutzbunker. Das Herz meiner Mutter bleibt bei euch. Dennoch möchte ich es für mich selbst. Was bedeutet das? Dass das Geschenk des unbefleckten Herzens der Mutter Gottes in der Menschheitsgeschichte zeitlich begrenzt ist. Denn es ist das Eigentum unseres Herrn Jesus Christus. Er wollte dieses Herz sofort bei sich haben, aber er sagt, das Herz meiner Mutter bleibt bei euch. Dennoch möchte ich es für mich selbst. Das bedeutet, dass Gott es uns nehmen wird, dass diese Gnade der Menschheit nur vorübergehend zur Verfügung steht. Der Kult des unbefleckten Herzens ist noch ganz frisch. Er stammt weder aus dem 16. noch aus dem 17. Jahrhundert. Er entstand vor dem Zweiten Weltkrieg, 1928. Schwester Lucia vermittelte die Sühnesamstage. Ich hatte Glück. Ich verstand nicht, worum es geht, aber meine Mutter nahm mich mit. So begingen wir 5 aufeinanderfolgende erste Monatssamstage. Das alles ist noch ganz frisch. Es ist eine Gnade, die für diese Zeit gegeben wird. Deshalb sagt Jesus, dennoch möchte ich es für mich selbst. Wenn ich es mit allen, die in ihm Schutz gefunden haben, wieder an mich nehmen werde, werde ich es der Erde nehmen. Ich möchte daran erinnern, dass dieser Schutzbunker imstande ist, alle, die es wollen, zu fassen. Aber es wird eine Zeit kommen, da Gott dieses Herz der Mutter Gottes mit allen, die in ihm Schutz gefunden haben, an sich nehmen und es der Erde nehmen wird. Euer Rufen wird vergeblich sein, denn ich werde seine Pforten schließen.